das, was wir uns als erstes mal angucken, ist die Definition von Bruttoinlandsprodukt. Der Reib ist ja vorgeübt hier, erzähle ich euch was zur Geschichte. Das Bruttoinlandsprodukt ist eine Größe, die entwickelt wurde im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten. Und zwar, um feststellen zu können, in welchem Umfang können die einzelnen Länder, die alliiert sind, einen Beitrag zur Kriegsanstrengung leisten. Da brauchte man irgendwelche Messgrößen. Und deswegen haben wir daran diese Messgröße ersandt für die Produktionsmöglichkeit oder für das, was produziert wird in einer Wirtschaft. Und das ist das Bruttoinlandsprodukt. Und später sind dann weitere Gebräuche dazugekommen, die mal besser sind, mal nicht so gut sind. Zum Beispiel, dass man das Bruttoinlandsprodukt pro Nase oder pro Kopf, wie es immer heißt, dass man das hernimmt, um eine Aussage über den Wohlstand einer Gesellschaft zu treffen. Da werden wir feststellen, da könnte man was Besseres finden als das. Ja? Und deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wenn der dann auch so freundlich ist, uns ein Bild zu präsentieren. Dann schauen wir mal, was sich da hinter diesem Bruttoinlandsprodukt verbirgt. Ich erzähle euch jetzt trotzdem was drüber. Ihr habt die Dinge ja vor euch, deswegen könnt ihr da auch mitfolgen. Wir haben also die Definition des Bruttoinlandsproduktes zunächst mal als den Wert, der in einem Gebiet, in einem Zeitraum für den letzten je und fairbar erstellten Güter. Also wir haben zunächst mal den Versuch, Äpfel und Birnen überhaupt irgendwie addieren zu können. Deswegen sagen wir machen das über den Wert dieser Güter, diese Addition. Und dann haben wir als nächstes die Geschichte, wo werden denn die Güter erzeugt? Ja, in einem Gebiet. Ja, wie lange dauert das oder über welchen Zeitraum schauen wir uns das Ganze an? Das ist dieser Zeitraum. Da sind zwei Zeiträume üblich. Einmal das Quartal, also das Kalenderdreivierteljahr. Und zum Zweiten das komplette Jahr. Das sind die üblichen Zeiträume, die man da anschaut. Gebiet kann übrigens sein, die Stadt Kempten, das Land Bayern, die Bundesrepublik Deutschland, die Europäische Union. Das ist also nicht limitiert, dieses Gebiet, sondern geht nur darum, mal eine sinnvolle Dimension zu fassen für das, was man untersuchen will. Für unsere Freunde aus dem englischen Sprachraum, Bruttoinlandsprodukt übersetzt mit Gross Domestic Product oder GDP, das ist das gleiche wie bei uns eben, dieses BIP. So, jetzt schauen wir, ob ihr jetzt das merkt, dass da Bildschirm dran hängt. Gut. Gebiet haben wir, Zeitraum haben wir. Das mit dem letzten Gebrauch, Geh und Verbrauch, das übergehen wir kurz. Schauen wir erst mal auf dieses erzeugte Güter. Erzeugte Güter heißt, wir fragen nicht danach, ist es verkauft worden oder nicht, sondern es geht ausschließlich darum, ist es produziert worden oder nicht. So, die Güter können wir aufteilen dann in Waren und Dienstleistungen, die erzeugt wurden. Dienstleistungen kann man natürlich schlecht auf Halde legen, das heißt, bei denen ist typischerweise so, dass die Dienstleistungen tatsächlich dann nicht nur erzeugt, sondern auch verkauft sind, aber bei Waren, das ist ja etwas, das nicht sofort sich zerlegt, zerbröselt. Das kann also durchaus sein, dass wir hier dann die Situation haben, dass wir das auf Halde legen müssen, weil wir schon zu viel produziert haben. Diese Güter für den letzten Geh- und Verbrauch. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal deine Mineralwasserflasche anschaue. Die ist ja aus Kunststoff und das heißt, irgendwo hat jemand mal Öl aus der Erde gekitzelt, hat aus dem Öl dann Plastikgranulat gemacht und aus dem Plastikgranulat hat man dann diese Flasche gespritzt und den Deckel. Wenn es die Flasche vor uns gibt, gibt es dann noch das Granulat. Das ist verarbeitet worden, ja? Und das Öl gibt es auch nicht mehr, weil das ist ja auch verarbeitet worden. Das, was noch da ist, ist die Flasche. Das heißt, das ist das letzte Gut dieser Wertschöpfungskette, das daraus hergestellt wurde. Und das ist gemeint mit diesem letzten Geh- und Verbrauch. Dass wir das letzte Gut anschauen, das im Inland in dieser Wertschöpfungskette hergestellt wird. Das interessiert uns. So, wenn wir jetzt also die Mineralwasserflasche anschauen, als das letzte Gut, diese abgefüllte Flasche, die interessiert uns. Alles andere interessiert uns nicht. Wenn wir dann die Geschichte anschauen, es kann ja auch mal sein, dass man wegen BASF in Ludwigshafen so Plastikgranulat herstellt und das dann verkauft nach Frankreich. Dann wäre das Letzte, was im Inland hergestellt ist, dieses Plastikgranulat. Die Flasche wird dann in Frankreich gemacht. Wenn wir erfassen wollen, was ist im Inland hergestellt worden, dann zählen wir also zu den fertigen Flaschen, die im Inland hergestellt worden sind, auch noch das Granulat, das exportiert wurde. Also wir haben dann für das, was drunter fällt, unter diesem Begriff letzter Geh- und Verbrauch, haben wir einmal die Konsumgüter, das, was ihr vor euch stehen habt, zweitens die Investitionsgüter, Maschinenpark der Unternehmen und sowas, drittens die Exportgüter. Das sind die drei Kategorien, die da drin sind. Was nicht drin ist, sind die im Inland verbrauchten, erzeugten und verbrauchten Vorleistungen. Das war die also, als wir als FM Ludwigshafen ein Granulat nicht exportiert haben, sondern im Inland verkauft haben zur Flaschenproduktion. Das ist nicht separat drin im Produkttransport. Weil dafür haben wir ja das Endprodukt drin, nämlich die Flasche. Und was auch nicht drin ist, das sind aus dem Ausland importierte Güter, die braucht man auch nicht berücksichtigen, weil die ja nicht im Inland erzeugt wurden. So, das ist also unsere Bruttoinlandsprodukt. Dieses Bruttoinlandsprodukt, das wird jedes Jahr wieder erfasst, indem man sagt, was haben die Unternehmen für einen Güterwert erstellt für den letzten Geh- und Verbrauch. Aber jetzt habt ihr ja auch schon mitgekriegt, dass die Preise heuer nicht ganz dieselben sind wie letztes Jahr. Milde ausgedrückt. Jetzt nehmen wir mal an, Frau Hilton hat mit dem neu eröffneten Hilton-Hotel in Kempten den Umsatz gesteigert von letztes Jahr 1 Million auf heuer 1,2 Millionen. Das ist natürlich eine Gratulationskarte, also Zentrale. Und die Frage ist, können wir mit Sicherheit sagen, dass diese Bewegung des Umsatzes von 1 Million auf 1,2 Millionen auf höhere Nächtigungszahlen zurückgeht? Genau. Um das sagen zu können, bräuchten wir eine Aussage darüber, wie sich der Preis geändert hat. Wir nehmen mal Folgendes an. Die Kollegin hat den Zimmerpreis um 10% erhöht, am Buchungsmix hat sich nichts geändert. Das heißt, von diesen Differenz 1,2 Millionen, 1 Million sind 200.000, davon sind die Hälfte durch Preiserhöhungen zustande gekommen, 10% aus 1 Million sind 100.000. Und die andere Hälfte, die mal Daumen, ist zustande gekommen aus zusätzlichen Buchungen. Und damit wir herausfinden können, wie viel mehr Güter und Dienstleistungen sind eigentlich erzeugt worden, müssen wir darauf achten, dass wenn wir Vergleiche mehrere Jahre machen, dass wir dann immer diese Preisveränderungen rausschmeißen. Deswegen gibt es dann die realen Größen, die nehmen wir zum Vergleich her, das reale Bruttoinlandsprodukt, das tut immer so, als würden sich die Preise über die Jahre nicht ändern, dann sehen wir im Ergebnis, wie haben sich die Mengen geändert. Das nominale Bruttoinlandsprodukt ist völlig okay, wenn wir nur einfach sagen wollen, das ist heuer so und so hoch, ja, dann brauchen wir da nicht groß irgendwie rumrechnen. Das nehmen wir einfach aus der Addition der Leistungen dann her und gut ist. Die nächste Schicht ist die Überleitung zwischen Bruttowertschöpfung und Bruttoinlandsprodukt zunächst einmal. Das ist fast identisch. Den Unterschied merken wir zum Beispiel, wenn wir uns Zigaretten anschauen. So eine Packung Zigaretten, ich weiß gar nicht, wie viele Stück da drin sind, sagen wir 18 und Preis sagen wir 5 Euro. Das war mal. Ich bin gern offen für aktuelle Beiträge, hier rauszugehen.
Alles auch.
Weiß jemand den aktuellen Preis für den Schachtel und Zigaretten? 8 Euro? Echt? Für wie viel Stück? Also 8 Euro für 21 Stück. Gut. Wir gehen mal davon aus, weiß nicht, ob es richtig ist, ja, dass der Staat auf die Schachtel Zigaretten 4 Euro Steuer draufschlägt. Dann würde die Schachtel Zigaretten im Bruttoinlandsprodukt drinstehen mit den 8 Euro. In der Bruttowertschöpfung würde sie nur drinstehen mit 4 Euro. Nur mit dem, was wie der Preis wäre, ohne diese staatlichen Steuern. Die Situation wäre anders, wenn wir zum Beispiel nehmen Stadttheater in Kempten. Du kriegst eine Studentenkarte, kostet, was kostet die Studentenkarte? 14 Euro. Brauchen wir 10 Euro. Ja? Studentenkarte kostet 10 Euro, die Stadt Kempten zahlt dazu als Defizitübernahme 30 Euro. Das heißt, wenn die Stadt nichts dazu zahlen würde, dann müsste das 40 Euro kosten. Dann haben wir in der Bruttowertschöpfung 40 Euro drin, aber im Bruttoinlandsprodukt nur 10 Euro. Bruttoinlandsprodukt haben wir den Verkaufspreis drin, den effektiven. In der Bruttowertschöpfung haben wir das, was die Geschichte eigentlich zu einer normalen staatseinflussfreien Kalkulation gibt. Also diese Summe da, Gütersteuern minus Subventionen, die ist bei der Bruttowertschöpfung nicht mit drin. Das finden wir irgendwo dann, weiter unten noch, das auf jeden Fall noch stehen. Ja. Wozu brauchen wir überhaupt diese Wertschöpfung, diesen Begriff der Wertschöpfung? Wir stellen uns mal Folgendes vor. Ein Unternehmen erzeugt, haben wir halt wegen diesen schönen Apple-Computer. Dann stellt der Apple nicht alle Komponenten, die da drin sind, selber her. Und sieht vielleicht gar nicht selber gerne an, außer der Software. Sondern es wird Verschiedenes dazu gekauft. Und dann, wenn das Produkt fertig ist, sagt Apple, und jetzt verkaufen wir. Und wenn wir jetzt bestimmen wollen, welchen Wert hat Apple geschaffen, dann müssen wir von dem Verkaufspreis des Laptops runterrechnen. Was wurde eingekauft beim Grafikkartenhersteller, was wurde eingekauft beim Motherboard-Hersteller und so weiter und so fort. Und dann kommen wir auf den Beitrag, den Apple selber geschaffen hat. nennen wir die Wertschöpfung. Diese Wertschöpfung kann unterschiedlich hoch sein, je nachdem, wie viel von einem Teil das Unternehmen selber macht. Ja, wenn jetzt zum Beispiel das so eine Sichtflasche oder was das ist, wenn jetzt die Firma sich da selber herstellen würde, das Aluminium für die Flasche und das, den Lack für die Flasche, dann wäre die Wertschöpfung größer, als wenn sie das Aluminium und den Lack zukauft. Dann ist mehr Wert im eigenen Unternehmen entstanden. Und diese Wertschöpfung, die kriegen wir also, indem wir von dem Verkaufspreis des Produktes das wegziehen, was andere für uns gemacht haben. Andere Unternehmen, das sind zunächst mal die Vorleistungen, das was untergeht, also bei dem Laptop, das Motherboard, die Grafikkarte und so weiter. Und dann auch das, was Maschinen verrichtet haben für uns. Das ziehen wir auch noch weg, die sogenannte Abschreibung. Dann kriegen wir zunächst, wenn wir vom Verkaufspreis wegziehen, was haben andere erbracht, dann kriegen wir die Bruttowertschöpfung, und wenn wir davon noch wegziehen, was haben Maschinen erbracht, dann kriegen wir die Nettowertschöpfung. Also aufpassen, das sind die Volkswirte wieder total komisch. Ja? Jeder normale Bürger sagt, Unterschied zwischen Brutto und Netto ist die Mehrwertsteuer, Volkswirte sagen hier, Unterschied zwischen Brutto und Netto ist die Abschreibung. Hin und wieder dann halt wirklich komisch. Die nächste Geschichte ist, wer hat denn jetzt noch nichts bekommen? Naja, die Produktionsfaktoren haben noch nichts bekommen. Diejenigen, die im Unternehmen mitarbeiten, dass diese Wertschöpfung entsteht, die haben noch nichts mitbekommen. Weil die Vorleistung, das waren externe Firmen, die haben Zeug. Im Zweifelsfall die Maschinen, die wir benutzen und für die wir die Abschreibung absetzen, das ist auch von irgendjemandem anderen gekauft, also die haben wir auch bezahlt, via die Abschreibungen. Aber die, die bei uns mitarbeiten, die haben wir noch nicht bezahlt. Also müssen wir die irgendwie berücksichtigen. Und das heißt, diese Netto-Wertschöpfung, nochmal, Umsatz minus Vorleistungen minus Abschreibung, diese Netto-Wertschöpfung, die wird verteilt auf die Produktionsfaktoren. Da gibt es also einen großen Topf, da steht drauf Netto-Wertschöpfung und dann werden Suppenkellen ausgegeben, wo jeder sich was rausschöpfen darf aus dem Topf. Ganz vorne stehen zunächst einmal die Arbeitnehmer. Die dürfen das rausholen, was sie in ihrem Arbeitsvertrag wünschen. Dann kommen, in welcher Reihenfolge ist offen, die Vermieter und die Kreditgeber. Und ganz hinten steht der Unternehmer, der darf sich den Rest aus dem Kessel rausholen, das was noch übrig ist. Wenn er es geschafft hat, dass die Schöpfkellen von den Arbeitnehmern, von den Vermietern, von den Kreditgebern nicht zu groß werden, dann bleibt da was für ihn übrig, das ist dann sein Gewinn. Wenn er es nicht so richtig geschafft hat und er kann nur am Boden rumkratzen oder sowas, dann hat er plus minus null gemacht. Es kann aber auch sein, dass dann zum Beispiel die Kreditgeber sagen, hey, schau mal her, hier ist der Vertrag, du hast unterschrieben, so unterschrieben wir, da ist aber nicht mehr ausreichend drin. Füll nach. Und dann muss der Unternehmer einen Teil von seinem Geld aufgeben und da reinstecken in den Kessel, damit die anderen das rauskommen. Das ist die Situation in der Verlust. Später mal werdet ihr das sehen in einer Bilanz. Da steht auf der rechten Seite der Bilanz das Kapital, das der Unternehmer ins Unternehmen reingesteckt hat. Und wenn er Verluste macht, wird dieses Kapital reduziert. Das ist das, dass er zusätzliches Geld reingeben muss. Geld aufgeben muss, das ursprünglich ihm gehört hat. Diese Faktoreinkommen sind also in der Summe so hoch wie die Netto-Wertschöpfung, weil im Zweifelsfall der Unternehmer halt draufzahlen muss. Das geht dann mit Minus rein, wie sich das für einen schönen Verlust gehört. Der ist mit Minus dabei, deswegen ist die Summe immer gleich dieser Netto-Wertschöpfung. Wenn wir das dann gesamtwirtschaftlich anschauen, also ich bin jetzt da eine Folie weiter, Wenn wir das gesamtwirtschaftlich anschauen, dann haben wir sogenannte Wertschöpfungsketten. Das heißt, ein Unternehmen produziert was, verkauft es an ein anderes Unternehmen, das verarbeitet es weiter, verkauft es an ein anderes Unternehmen, das verarbeitet es weiter, oder gibt es dabei wegen als fertiges Endprodukt ab. Was ich euch aufgezeichnet habe, ist eine Wertschöpfungskette, die total vereinfacht ist. Wir tun so, als bräuchten wir keine Maschinen, bräuchten wir kein Material und so weiter, weil wenn wir das noch alles mit berücksichtigen würden, dann hätten wir die Situation, dass wir schlicht und einfach, statt drei Zeilen hätten wir dann halt 5728, aber es würde deshalb im Endeffekt uns immer das gleiche rauskommen. Was sehen wir? Wir sehen den Bauern Alfred, der seine Kuh Bertha streichelt, damit sie Milch gibt. Die Kuh Bertha sagt, das ist toll, was du da machst, Alfred, ich gebe dir Milch. Muss jetzt der Alfred der Kuh was zahlen für die Milch? Nee, muss er nicht. Die Kuh ist so nett und gibt ihm das umsonst. Das heißt, er hat keine Vorleistung in unserer Reihenfolge. Und er verkauft die Milch dann weiter an die Molkerei für 50 Cent. Weil er keine Vorleistungen hat und wir tun auch so, dass er keine Maschinen hat, deswegen ist unser Almöhi mit einer Wertschöpfung von 50 Cent dabei. 50 Cent verkauft und 50 Cent Wertschöpfung. Die nächste Stufe ist, er verkauft es an eine Molkerei weiter. Was macht die Molkerei? Sie nimmt die Milch, entrahmt die erst einmal, erhitzt den ganzen Zeug kurzzeitig und fügt dann das Fett, das sie weggezogen hat, teilweise wieder zu, bis das erreicht wurde an Fettstufe, was versprochen wird, Magermilch 1,5%, Vollmilch 3,5% und sowas. Der Rest des Fettes wird dann für Buttererzeugung, Käseerzeugung und sowas verwendet. Vielleicht wird auch dieses Fett noch zertrümmert in kleinste Teilchen, dann nennen wir das Homogenisieren. Das hat also nichts mit dem Erhitzen zu tun, auch wenn es Haarmilch dann besonders stark erhitzt ist, aber das hat jetzt nicht dasselbe homogenisiert. Und diese pasteurisierte Milch mit dem richtigen Fettgehalt wird dann abgefüllt in Packungen und dem Edeka getragen. Der Edeka kauft das von der Molkerei ab für 75 Cent. Auch hier haben wir wieder so getan, dass wir also in Luft verpacken, keine Vorleistungen und so weiter, damit es einfacher wird. Wertschöpfung der Molkerei 25 Cent. Als nächstes stellt es der Edeka in seinen Laden rein und verkauft es an euch als Endverbraucher den Liter Milch für 1,50 Euro. Auch hier tun wir so, einzige Vorleistung ist der Erwerb von der Molkerei, sonst ist weiter nichts nötig. Wir hätten dann eine Wertschöpfung von 75 Cent beim Edeka. Verkaufspreis 1,50. So, jetzt rechnen wir mal diese Wertschöpfungen zusammen, die auf jeder Stufe aufgetreten sind. 75 Cent beim Edeka, 25 Cent in der Molkerei, und 50 Cent beim Bauern Alfred. Macht zusammen 1,50 Euro. Und das ähnelt doch ganz verdächtig dem Verkaufspreis vom Edeka. Das heißt, wenn wir die komplette Wertschöpfungskette anschauen, weil diese staatlichen Steuern lassen vorlas, dann ist der Verkaufspreis gleich dem, was entlang der Wertschöpfungskette an Einkommen erzielt wird. In der gesamtwirtschaftlichen Perspektive. Das ist schon faszinierend, ja? Weil das heißt tatsächlich, dass also der Wert der Güter, die wir erzeugen, im Wesentlichen bestimmt, welches Einkommen für uns erzielbar ist. Da haben wir noch nicht drüber geredet, dann, wie geraucht wird, um die Höhe des Einkommens. Weil ich habe vorhin das Beispiel gebracht da mit der Kette, die da ansteht, um da was zu schöpfen. Ja. Natürlich will der Unternehmer, der hinten steht, nicht, dass vorne alles rausgeholt wird. Ja. Dass er dann vielleicht noch nachzahlen muss. Das will er nicht. Deswegen wird heiß verhandelt, Tarifverhandlungen hast du mitgekriegt, letzte Woche mit Metall- und Elektroindustrie, ja, wird heiß verhandelt, wie viel mehr darf es denn sein aus diesem Käse, damit noch was drin bleibt für den Unternehmen. Und diese Rauferei findet jedes Jahr wieder statt, die nennen wir dann Tarifverhandlungen, und da geht es eben darum, wer kriegt eine wie große Schöpfkelle, um da was rauszuholen. Wenn ihr jetzt sagt, fühle mich eigentlich ein bisschen unterbezahlt, dann könnt ihr eigentlich nicht damit argumentieren, dass der Umsatz der Firma gestiegen ist und dass ihr deshalb mehr haben wollt, sondern ihr müsst eigentlich so argumentieren, dass ihr sagt, ich persönlich habe so und so viel mehr an Wertschöpfung für die Firma erzielt. Davon, mein lieber Boss, gebe ich dir gerne ein bisschen was ab, aber ich will auch was. Das ist eigentlich dann die richtige Argumentation für eine Lohn- und Gehaltserhöhung. Ja, immer schauen, was habe ich an zusätzlichen Wert geschaffen für das Unternehmen. Das steht zur Disposition, das kann verteilt werden und da solltet ihr schauen, dass ihr euren fairen Anteil rausbekommt. Das Bruttoinlandsprodukt ist also Pi mal Daumen ein erster grober Näherungswert dafür, was im Inland an Einkommen erzeugt wird. Ja, könnte besser sein, wenn wir da mehr in Richtung Netto-Wertschöpfung gehen würden, das heißt, die Steuereinflüsse mal rauskicken würden, die Abschreibung rauskicken würden, aber so ein erster grober Anhaltspunkt ist es mal. Aber das sind ja nur die im Inland erzeugten Einkommen. Lass uns zur Folie weitergehen. Man kann ja auch im Ausland Geld verdienen. Und das sogar, wenn man im Inland wohnt. Entweder indem man zum Beispiel von hier aus ins Kleinwalsertal geht zum Arbeiten oder nach Jungholz da, dann arbeitet man im Ausland, wohnt aber hier, das heißt, ein hier Wohnender verdient sein Geld im Ausland. Geht umgekehrt natürlich genauso. Ja? Der Kleinwalsertaler kann hier in Kempten arbeiten, dann fließt das Einkommen aus Kempten ab nach Österreich. Diese Personen, die hier leben, im Ausland arbeiten, nennen wir Grenzgänger. Und da seht ihr die Zahlenwerte, wie viel das ausmacht, grenzüberschreitende Einkommenszahlungen. Ihr seht, ein bisschen mehr fließt hier nach Deutschland als ins Ausland. Größenordnung Zuflüsse nach Deutschland 17 Milliarden, Abflüsse ins Ausland 15 Milliarden. Alle Zahlenwerte, egal was es ist, braucht ihr in der Klausur nicht zu wissen. Ja, ich will von euch keinerlei Zahlen wissen. So, viel bedeutsamer als diese Grenzgängereinkommen sind die Gewinnausschüttungen von Unternehmensbeteiligung. Ihr wisst ja alle, es gab irgendwann mal die deutsche Wiedervereinigung und die war vor allem deshalb möglich, weil sich der Ostblock aufgelöst hat. Nach die deutschen Unternehmen sein, hey, ich sitze in Deutschland, da gibt es noch Unternehmen, da sind die Leute gar nicht so schlecht qualifiziert, das ist in Tschechien. Und wenn ich die Leute arbeiten lasse, dann die Leute in Deutschland, dann soll ich da bloß ein Viertel oder noch weniger. Also bloß ein Zehntel. Ja, da kann ich doch eigentlich mehr Geld verdienen, wieder dieser Wertschöpfungstopf. Wenn ich da vorne Leute hinstelle mit den ganz kleinen Suppenkellen, die nur ganz wenig rausnehmen, dann bleibt da am Ende für mich mehr übrig. Gesagt, getan, man hat
Arbeit verlagert aus Deutschland raus ins Ausland, wo es billiger ist. Entweder, das ist der für uns hier nicht interessante Fall, in dem wir das an irgendein ausländisches Unternehmen in Auftrag gegeben haben, oder, das ist der für uns interessante Fall, in dem wir im Ausland ein Unternehmen gegründet haben, als Tochter- oder Schwestergesellschaft, und von dort das Zeug beziehen und hier Gewinne machen im Ausland und die kommen dann heim zur Lage. Das sind diese Gewinneinkommen aus Beteiligungen von mehr als 10%. Und ihr seht, da reden wir nicht über Kleckerbeträge, das sind 120 Milliarden, die reinkommen nach Deutschland und 40 Milliarden, die rausgehen ins Ausland. Zum Beispiel Microsoft, die meisten von euch haben schon mal so ein Betriebssystem gesehen. Microsoft hat eine Firma in München, die verkauft in Deutschland die Lizenzen, macht damit Gewinn und der Gewinn wird dann transferiert in die USA zu Microsoft Incorporated in Seattle. Das ist also dieses Schema. Per Saldo massiv mehr Einnahmen in Deutschland als Ausgaben. Das hängt schlicht und einfach eben damit zusammen, dass die deutsche Wirtschaft sich zur Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit sehr stark internationalisiert hat. Das, was wir unter dem Stichwort Globalisierung kennen. Die nächste Kategorie, Dividende. Das ist etwas, das noch nicht so starker Bedeutung ist. Wenn ich mir also Aktien kaufe oder Mini-Beteiligungen kaufe an irgendeinem Unternehmen oder sowas, wo ich dann also nicht ganz so viel zum Sagen habe, das fällt in diese Dividendenkategorie. Da seht ihr, das ist sogar so, dass hier ein bisschen mehr aus Deutschland abfließt als zufließt, aber das ändert sich von Jahr zu Jahr, was da mehr ist, die eine oder die andere Seite. Das ist, hängt vielfach dann davon ab, wie sich die Börsen entwickeln in unterschiedlichen Ländern. Das ist wenig aussagekräftig. Investmentfonds, sagt euch der Begriff etwas, Investmentfonds, was das ist? Das ist ein Organismus, eine Organisation, ein Unternehmen, das bei verschiedenen Personen Geld einsammelt für einen gemeinsamen Anlagezweck. Dieser Anlagezweck kann zum Beispiel sein, wir kaufen Aktien oder wir kaufen Staatsschulden oder wir kaufen Rohstoffe oder wir kaufen Währungen. Das gibt also ganz unterschiedliche Anlagezwecke, teilweise auch gemischt das Ganze. Und dieses Vehikel, mit dem also viele verschiedene Personen gemeinsam sowas kaufen, das nennt man Investmentfonds. Und wenn der halbwegs gut gemanagt wird, soll da ein bisschen Geld übrig bleiben, das sehen wir hier. Wichtiger wieder Darlehens- und Anleihenzinsen. Das heißt, die Deutschen geben einen Kredit ins Ausland und kassieren dafür Zinsen. Die erste Zahlenspalte, oder Ausländer geben Kredit nach Deutschland und kassieren dafür Zinsen, das ist die zweite Spalte. Ihr seht, dass die Deutschen anscheinend mehr Kredit ins Ausland vergeben als umgekehrt. Das ist auch tatsächlich so, nicht nur anscheinend. Wir vergeben etwa so das Doppelte an Kredit ins Ausland, wie das, was wir aus dem Ausland hierher bekommen. Die Zahlendimensionen sind derzeit relativ gering, obwohl die 70 Milliarden können wir schon ganz gut frühstücken gehen, sind aber relativ gering, weil wir ja weltweit so eine Niedrigzinsphase hatten. Zumindest in den wichtigsten Ländern. Das ändert sich gerade, das heißt, wir können erwarten, dass in den nächsten Jahren diese Zahlen deutlich nach oben gehen werden. Links wie rechts. Oder bei den Zuflüssen wie bei den Abflüssen. In der Summe sehen wir, dass Deutschland 234 Milliarden aus dem Ausland bekommt,
und zugleich 108 Milliarden ins Ausland abfließen. Das heißt, Bruttoinlandsprodukt plus die Zuflüsse minus die Abflüsse ist gleich Bruttonationaleinkommen. Das Bruttonationaleinkommen ist größer als das Bruttoinlandsprodukt. Das ist nicht bei allen Ländern so. Das liegt eben an unserer starken Internationalität, dass wir das so haben. Ja, immer wieder klingt es an, so mit diesen staatlichen Abgaben und so weiter. Deswegen habe ich auf der nächsten Folie mal so eine Liste, was gibt es eigentlich an staatlichen Abgaben und warum passen wir denn auch nicht gleich. Wir fangen an mit den Gebühren. Eine Gebühr ist dann fällig, wenn du vom Staat eine Leistung bekommst. Also du sagst zum Beispiel, die Mütze kauft man immer, die schmeiße ich in den Müll. Dann erwartest du, dass der Staat den Müll holt und ordnungsgemäß entsorgt. Der Staat sagt, das mache ich ja, wenn du eine Gebühr zahlst. Weil du hast eine Leistung angefordert, entsorge den Kram, und für diese angeforderte Leistung ist eine Gebühr fällig, die darf maximal kostendeckend sein. Nächste Kategorie ist der Beitrag. Den kennt ihr alle, zumindest vom Hörensagen. Krankenversicherungsbeitrag, Rentenversicherungsbeitrag, Arbeitslosenversicherungsbeitrag. Da hast du jetzt schon verraten, aber das ist ja nicht die Beiträge, wie ist denn das jetzt? Krankenversicherungsbeitrag, so heißt du oder deine Eltern auch für dich. Bist du jetzt pausenlos krank? Nein. Also, den zahlt man nicht bei irgendetwas, der Fall ist, sondern bei irgendetwas, der Fall sein könnte. Diesen Krankenversicherungsbeitrag zahlen wir, weil wir krank werden könnten und dann hätten wir die Möglichkeit, eine Leistung in Anspruch zu nehmen. Wir zahlen also für die Möglichkeit der Inanspruchnahme. Auch hier Vorgabe, das soll kostendeckend sein. Und Gebühren und Beiträge dürfen nur zweckgebunden verwendet werden. Zum Beispiel hat die Stadt Kempten ein Guthaben von, ich weiß nicht, 2 oder 3 Millionen Stellplatzgebühren, beziehungsweise Stellplatzablösegebühren. Das heißt, wenn ein Bauherr ein Gebäude erstellt mit so und so viel Mietwohnungen, dann muss er so und so viele Parkplätze nachweisen. Wenn er die nicht auf dem eigenen Grundstück hat, dann kann er so tun, als würde er die von der Stadt abmieten. Und dafür zahlt er die sogenannte Stellplatzablöse. Die ist zweckgebunden, wofür darf sie dann verwendet werden? Naja, wieder für die Entstehung von Parkraum. Nicht zum Beispiel für den Bau von Straßen. Und deswegen gibt es die Situation, dass in Kempten also immer wieder diese Stellplatzgebühr relativ hohe Rücklagenbeträge macht, weil sie nur für Parkraumentstehung verwendet werden darf und man hat schon länger keinen Parkraum mehr geschaffen. Die, zumindest nicht im großen Umfang. Die nächste Kategorie sind die Steuern. Steuern sind eine Zwangsaufgabe, genauso wie die Beiträge und die Gebühren auch, die fällig ist, ohne irgendeine Zweckbindung. Und ohne, dass ich irgendeinen Anspruch auf Geldleistung hätte. Ja, nur einfach, weil du einen 250 hast, ist eine Hundesteuer fällig. Nur weil du ein Auto hast, ist eine Kfz-Steuer fällig. Nur weil du 5 Millionen verdienst, ist eine Einkommensteuer fällig. Ja, das ist das Wesen der Steuer. Du kriegst dafür keine speziell zugesagte Gegenleistung oder Gegenleistungsmöglichkeit. Die vierte und letzte Kategorie wird manchmal auch in manchen Ländern in die Rubrik Steuern mit reingepackt, aber in Deutschland haben wir die halt separat. Ja, das sind die Zölle. Zölle werden fällig, wenn jemand aus dem Ausland eine Ware hierher bringt, von der wir sagen, das freut uns nicht, dass da so viel davon verkauft wird hier, deswegen machen wir einen Zoll. Das führt zu komischen Situationen.
Zum Beispiel gibt es jemals einen Zoll auf Fotoapparate und auf Kameras. Kameras haben aber, ich sage jetzt einfach mal was, 20% Zoll, Fotoapparate nur 5% Zoll. Das führt dazu, dass bei Fotoapparaten, die können ja alle Filme aufnehmen, dass da eine Begrenzung drin ist, softwaremäßig, dass die maximale Länge eines Filmclips 25 Minuten ist. Weil wäre es auch nur eine Minute länger, dann würde man das nicht mehr als Fotoapparat verkaufen dürfen, sondern würde es als Kamera verkaufen müssen. Wo dann also für denselben Ursprungsbetrag, zu dem das aus Japan herkommt oder aus China, dann nehmen wir 5% draufgeschlagen werden, sondern 20%. Diese Einteilung in die Zollklassen, wo liegt gar kein Zoll drauf, wo liegt wenig Zoll drauf, wo liegt viel Zoll drauf und so weiter, das folgt nicht irgendeiner zwingenden Logik. Ja? Das ist eigentlich im Wesentlichen auch wieder so ein Register erfolgreicher Lobbyarbeit. Bist du sehr erfolgreich, weil keine Zölle haben, bist du mäßig erfolgreich, weil niedrige Zölle haben, bist du ein bisschen schlecht drauf, weil hohe Zölle haben. Die Europäische Union hat innerhalb ihrer Grenzen, also zwischen den Mitgliedstaaten, gar keinen Zoll. Sie erhebt aber welchen von Drittstaaten, die also nicht Mitglied der Europäischen Union sind, in unterschiedlicher Höhe, von 0 bis ziemlich gut. Und das ist übrigens das, was die Briten sich ärgern. Jetzt sind sie ausgetreten aus der Europäischen Union und scheiße, jetzt haben die ganzen blöden Zollformulare. Wechselt ja nicht klar, gell? Wie sowas nur sein kann. Hat uns keiner vorher gesagt. Die Zölle verteuern also die Waren. Der Verkaufspreis wird höher durch die Zölle. Damit soll typischerweise sichergestellt werden, dass die heimische Wirtschaft, wenn es überhaupt noch eine gibt, die sowas herstellt, dass die einen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Ausland hat. Der Donald Trump hat das etwas exzessiver genutzt während seiner Präsidentschaft. Der war also zwar auch nicht auf alles, aber doch auf einige Güter, die aus China, die aus der Europäischen Union kamen, teilweise auch etwas gezielter auf Güter, die hauptsächlich aus Deutschland kamen, hat er heute Zölle erhoben, um die amerikanische Wirtschaft zu fördern, so sein Bekunden. War auch teilweise wirksam, hat dann halt verlagert in andere Bereiche des Schönen. Gibt auch ganz absurde Sachen, die da zustande kommen, durch solche Steuern, zum Beispiel sowas wie ein VW, Bus wird in den USA nicht hergestellt. Wenn ein US-amerikanischer Autohersteller wie Ford, Chrysler und so weiter sowas machen möchte, dann macht er das in Mexiko, weil das ist billiger. Nicht nur wegen der Fertigungskosten, sondern vor allem wegen der Abgaben, die drauf sind beim Verkauf. Ja? Völlig absurde Geschichte. Insofern also verständlich, dass man sagt, man möchte eigentlich zunehmend größere Handelsverbünde schaffen, in denen Zölle keine Rolle mehr spielen. Außer die Briten, die wollen auch nicht. Ja, die wollen auch Freihandelszonen, in denen dann keine Zölle sind, aber das muss man halt erst einmal ausverhandeln. Abgaben, alle vier Kategorien zusammen, stellen das dar, was es an Abgaben gibt. Die ersten drei gehen in die nationalen Haushalte. Die letzte Kategorie geht deshalb, weil es eben diesen gemeinsamen Binnenmarkt gibt, aber auch die gemeinsame Außengrenze der Europäischen Union. Deshalb geht die letzte Kategorie, nämlich die Zölle, in den Haushalt der Europäischen Union hinein und nicht in den nationalen Haushalt. So, jetzt zu der Frage. Ihr zahlt ja jedes Semester Geld für das Studentenwerk. Ist es eine Gebühr oder ist es ein Beitrag? Was sind die Hauptleistungen des Studentenwerks? Was ist das, was wofür sie hauptsächlich Geld ausgeben?
Nur zwei, falls du schon drauf kommen, seid ihr noch dazu betroffen, das ist ja nicht als einfach vom Weg ins Unfall gehen. Das eine ist der Betrieb der Mensen und Cafeterien, und das andere ist Bau und Betrieb von Studentenwohnheimen. So. Geht jeder von euch jeden Tag in die Mensa? Wohnt jeder von euch in einem Studentenwohnheim? Nein. Das heißt, wenn es eine Gebühr wäre, dann müsstet ihr eigentlich die ja nur zahlen, wenn ihr das tatsächlich in Anspruch nehmt. Also muss es logischerweise ein Beitrag sein. Ja, genauso wie zum Beispiel der Rundfunkbeitrag für ARD, ZDF, Arte und Deutschlandradio. Den zahlt ihr auch nicht deshalb, weil man euch nachgewiesen hätte, dass ihr da das mal peinlich gehört habt und am Kopf ist. Sondern den zahlt ihr deshalb, weil man sagt, ihr könntet es hören, wenn ihr denn wolltet. Das nennt man nicht Gebühr, das nennt man Beitrag. Das ist der Rundfunkbeitrag. Ja? Früher war das eine Rundfunkgebühr. Und dann hat man gesagt, das ist scheiß schwierig, das nachzuweisen, dass sie tatsächlich das hören. Deswegen gehen wir weg von dem Thema Gebühr und machen einen Beitrag, dann müssen wir das nicht mehr nachweisen. Es geht also das nicht nur Nomenklatur, also nicht nur eine Frage von Begriffsdefinitionen, sondern das ist auch eine Frage von tatsächlicher Aussagekraft und Folgewirkung in der realen Welt, wie so etwas benannt wird. Die Weitergabe solcher staatlichen Zwangsabgaben geschieht im Regelfall durch Preiserhöhung. Ja, wir nehmen mal Folgendes an. Frau Kollegin ist Hotelmanagerin in Oberstaufen und eines ihrer wesentlichen Marketing-Argumente ist das jährliche Treffen der Volksmusik mit Florian Silbereisen bei ihr in der Bude. Ich weiß, die meisten von euch sind kurz vor dem Bürgerreiz. Aber das macht ja nichts. Wir machen das ja nicht für uns, sondern für die Gäste. Die Veranstaltung für nächstes Jahr wird gerade abgesprochen mit Florian und er sagt zu dir, Mensch, ich werde ja so gern Thema, aber weißt du, ich habe zur selben Zeit ein Angebot aus Monaco zum gleichen Geld. Da denkst du dir im ersten Moment, was ist das für eine blöde Sau? Er verdient nicht einmal mehr und gibt mir einen Korb, wo ich schon seit Jahren mit ihm zusammenarbeite, als solcher Kratzer. Das Kratzer ist im Bayerischen ein Ausdruck für eine moralisch minderbemittelte Person. Die letzte Phase ihrer Überlegung ist aber, kann das sein, dass der Florian in Monaco wohnt? Dann wäre es erklärbar. Weil nämlich in Monaco einiges Sonderheit ist. Im Gegensatz zu praktisch allen anderen europäischen Staaten. In Monaco gibt es keine Einkommensteuer. Deswegen zieht da gerne Leute mit viel Einkommen hin, deswegen sind dort die Wohnungen so teuer. Es gibt dort keine Einkommensteuer. Ja? Jetzt sagst du plötzlich, der Unterschied ist an 50%. Ja, hier soll er fast 50% Steuer, dort soll er 0. Und schon ist dir klar, warum er sagt, zum gleichen Preis gehe ich eher nach Monaco. Was machst du jetzt? Sagst du, Florian, ich rücke mal ein bisschen mehr aus. Ja, gleichst du nicht völlig aus, aber bist einverstanden damit, dass ich 20% mehr zahlen bekommst, weil sonst nämlich hast du nicht dieses Werkhausargument, dass die Leute mal sozusagen Tür an Tür mit Florian Silbereisen genächtigt haben können und so weiter und so fort, ja, mit Berühmtheiten der Schlagerszene für Schürzmethode oder so. Das würde dir sonst fehlen, deswegen ist es zentral für dein Marketing, deswegen bist du bereit, dort mehr Geld auszugeben. So, Er ist unser Finanzhai. Sie macht das mal du. Sie sagt also, so, ich habe jetzt 20% mehr mit Florian ausgemacht, schau mal, wie das rausgeht. Du als Finanzhai, was sagst du da? Na ja, liebe Unternehmerin, wir sollen das halt zulasten von deinem Gewinn und alles ist gut. Wie sicher ist dann deine Position als Finanzhai? Ja, das ist die Frage. Sicher oder nicht so sicher? Was darfst du sagen? Wenn sie sagt, wir mindern deinen Gewinn, findet sie das toll als Unternehmerin? Eher nicht so, oder? Das heißt, du bist aufgefordert, dir was einfallen zu lassen, damit sich ihr Gewinn nicht mindert, obwohl sie mehr Geld ausgibt. Was kann man machen? Die Preise erhöhen. Das nennt man auch überwälzen. Wenn wir die Preise erhöhen, um solche Mehrkosten, die uns entstehen, aus steuerlichen Gründen, an andere weiterzugeben, und, wie es so schön heißt, den letzten beißen die Hunde und das ist der Kunde. Ja? Der zahlt also dann mehr, deswegen, weil sich die staatlichen Abgaben erhöht haben. Oder weil die hier eingewirkt haben. Das könnten wir durchaus an ganzen Reihen von Beispielen nachweisen. Zum Beispiel, wenn die Fußballvereine die Spielergehälter erhöhen, dann holen sich das halt rein über teurere Fernsehrechte, teurere Trikotverkäufe, teurere Eintrittskarten von ihrer Kundschaft, nämlich den Fans. Jetzt, dieser Begriff Bruttoinlandsprodukt, habe ich gesagt, der taucht eigentlich jede Woche in jedem Nachrichtenmedium mindestens einmal auf. Warum? Meistens deshalb, weil er, und das wird ja auf die nächste Folie gehen, mit dem Begriff Wachstum versehen. Warum ist Wachstum so eine heilige Kuh für die Wirtschaft? Naja, wir haben ja schon mal rausgetüftelt, Wachstum ist ein bisschen verwandt mit Einkommen. Nicht direkt stramm verwandt, aber doch ausreichend. Das heißt, wie viel mehr du verdienst, kannst, wie viel mehr du an Gewinn machen kannst, hängt nicht zuletzt am Wachstum. Dann, wie ist es denn mit der Jobsicherheit? Was meinst du, wann ist dein Job sicherer? Wenn das Unternehmen wächst oder wenn es schrumpft? Wenn es wächst, klar. Ja. Dann schauen wir mal auf den Staat. Ja. Er ist jetzt der Kämmerer der Stadt Kempten. Wann kann er hoffen, mehr einzunehmen an Steuern? Wenn es der Wirtschaft gut geht und die Einkommen nehmen zu, oder wenn es der Wirtschaft schlecht geht und die Einkommen schrumpfen? Wenn es der Wirtschaft gut geht, nimmst du mehr ein. Ja? Das heißt, alles hängt, alles brennt hin zum Wachstum. Das ist die zentrale Größe für die Frage, wie wird sich die Wirtschaft und in Abhängigkeit davon auch die ökonomische Situation des Einzelnen entwickeln in der nächsten Zeit. Je mehr Wachstum, desto mehr Hoffnung besteht, dass sich das positiv entwickelt. Je weniger Wachstum, desto eher wird es eine negative Entwicklung sein. So, von der Theorie her ist das Wachstum die Zunahme dessen, was wir herstellen können. Nicht dessen, was wir herstellen, sondern dessen, was wir herstellen können. Das wäre so, als würde ich da vorne bei der Kaffeemaschine oder in der Kaffeeküche, da stelle ich einfach eine zweite daneben, dann habe ich Wachstum in der Theorie. Obwohl ich noch keine Tasse mehr verkaufe. Da gibt es einen zweiten Begriff, der auch immer wieder auftaucht, nämlich die Konjunktur. Das ist sozusagen die Fieberkurve der Wirtschaft. Die Konjunktur kann mal gut laufen, mal schlecht laufen. Was ist es eigentlich? Definiert ist es als die schwankende Auslastung der Kapazität. Also, wenn ich wieder an eure Kaffeemaschine da vorne denke, an Tagen, wo keine oder nur wenige Vorlesungen sind, geht davon so gut wie gar nichts. An Tagen, wo die Hörsäle voll sind, geht viel. Schwankende Auslastung der Maschine. Ja? So. Das, was in der Praxis passiert, ist, dass die Begriffe total vermischt werden. Dass jede Zunahme der Auslastung schon benannt wird als Wachstum. Ganz einfach deshalb, weil man das Bruttoinlandsprodukt als Anhaltspunkt nimmt für beides, wie sich das entwickelt, wie entwickelt sich die Konjunktur und dann auch wie entwickelt sich das Wachstum. Da müssen wir das verstehen, warum diese Zunahme der erzeugten Güter als Anhaltspunkt genommen wird, dafür, dass wir wachsen, dass die Kapazität zunimmt, müssen wir uns mal Folgendes überlegen. Frau Kollegin, du hast ein Hotel in Oberstdorf. Und bei dir geht jetzt die Zimmerbelegung hoch, 70% nächstes Jahr, 80% übernächstes Jahr, 90%, heuer schon 95%. Was überlegst du? Vergrößern, genau. Sie hat eine wachsende Auslastung und irgendwann steht sie an die Decke. Ja? Und das will sie nicht, deswegen vergrößert sie die Kapazität. Das ist also schon verwandt miteinander, diese Auslastung und die Investition. Es ist nur nicht ständig so, dass wir sofort, weil wir ein bisschen mehr drin sind, dann sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt will ich sofort investieren. Ja? Wenn davor zwei Tassen mehr getrunken werden am Kaffee als letzte Woche, dann muss man nicht gleich eine zweite Maschine aufstellen. Also es ist eine Verwandtschaft da, aber sie ist nicht immer total eng, sondern es ist manchmal auch ein bisschen lockerer Verbund. So, jetzt gibt es Begriffe, die mit Konjunktur verbunden werden. Das erste und erfreulichste ist der Aufschwung. Aufschwung haben wir dann, wenn der Prozentsatz, um den das reale Bruttoinlandsprodukt steigt, das Preisbereich, ja, nur die Menge von Güter und Dienstleistungen. Wenn der Prozentsatz, um den das steigt, zunimmt, dann sprechen wir von Aufschwung. Die Wachstumsraten würden wir schief wieder in der Presse hören, nehmen zu. Aufschwung. Das, was uns nicht gefällt, ist Abschwung. Wenn die Veränderungsrate des realen Bruttoinlandsproduktes zurückgeht. Abschwung sagen wir auch dann, wenn es von plus 4 auf plus 3 geht. Also muss nicht gleich ein Minus geben. So, dann gibt es irgendwo einen Punkt, wo es vom Abschwung in den Abschwung geht. Diesen Scheitelpunkt, den nennen wir Bo. Das ist der Punkt mit dem größten Wachstum in einer Periode. Und leider Gottes gibt es dann auch das Gegenteil, nämlich den Punkt, wo wir den Tiefpunkt des Abschwungs erreicht haben und wo es dann eigentlich nur noch besser werden kann, das ist die Depression. Aber eine Depression, für die es keine Tabletten gibt und kein Psychiater. Die nächste Situation, die wir haben, ist so ein Seitwärtslaufen auf einem Level. Es ändert sich nichts, weder in die positive noch in die negative Richtung. Vielleicht mal 0,1, 0,2 Unterschied, nicht signifikant. Das nennen wir Stagnation. Ja, wir haben weder eine signifikante Steigerung noch eine signifikante Minderung des Bruttoinlandsproduktes. Dann sprechen wir von Stagnation. Das ist die Situation, die wir im Moment haben. Fürs nächste Jahr erwarten wir das nächst Schlimmere, nämlich die Rezession. Im Amt, volkswirtschaftlerisch, wird als Rezession benannt, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Kalenderquartalen das Bruttoinlandsprodukt real schrumpft. Also minus Wachstum. Gleich haben wir es weiter.
dann sprechen wir von einer Rezession, einem Rückgang der Wirtschaftsleistung.
Müssen zwei aufeinander folgen, nicht mehr alles. Ja, wenn wir dann die Situation in Deutschland nochmal etwas breiter anschauen, nicht nur im Punkt der Wirtschaftswachstum, dann können wir sagen, in Deutschland haben wir eine Stagflation, eine Kombination einerseits aus Stagnation, es gibt im Wachstum nichts weiter, und andererseits Inflation, hohe Preissteigerung. Stagflation ist die Situation, die im Moment Deutschland beschreibt. Das ist etwas, das kennen wir schon aus den 1970er Jahren, da hatten wir das auch. Kaum Wirtschaftswachstum, aber eine sehr deutliche Inflation.